Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seid wieder bei Insert Moin. Hier ist die Anne und heute sprechen wir über einen Beuteldachs. Man wusste nie, was ist das für ein Vieh? Ist das ein Fuchs? Ist es ein Stinktier? Ist es ein Dachs? Ist es ein Beuteldachs? Die Rede ist natürlich von Crash Bandicoot. Da gibt es jetzt einen vierten Teil nach gefühlten 300 Jahren endlich mal wieder. Und ich habe mir einen jungen Mann eingeladen, der bestens Bescheid weiß zu diesem Thema. Hoffe ich zumindest. Das kann er mir gleich selbst sagen. Er ist der heimliche Chef bei Game 2 und jetzt seit kurzer Zeit auch selber Podcaster. Hallo, Tim Heinke.
Hallo. Ja, ey, geil, dass ich hier mal am Start sein darf. Und das war ja wohl auch eine richtig geile Anmoderation, muss ich mal sagen. Also Hammer, der heimliche Chef von Game 2, ey, das finde ich richtig nice.
Ja, man weiß ja,
hoffentlich hört Colin den Podcast nicht.
Man weiß ja, Colin ist eigentlich der Chef, aber wenn wir ehrlich sind, hältst du schon so klebermäßig.
Ja, normal, den auf jeden Bums Fall. Zusammen. Auf jeden Fall. Ja, also sehr jeder schön. Weiß es eigentlich.
Jeder weiß es, haben wir das auch geklärt. Ey, Tim.
Ja.
Ich bin froh, dass du da bist.
Ja, ich auch. Endlich können wir über Crash Bandicoot reden. Ein tolles Spiel, wie ich finde.
Da geht's ja schon los. Ein tolles Spiel. Okay, alles klar. Bevor wir jetzt richtig durchstarten, wir sollten vielleicht mal erklären, was ist das eigentlich für ein Spiel? Was macht man da in Crash Bandicoot 4? It's about time.
Ja, also man macht eigentlich das, was man damals auch schon gemacht hat. Man rennt, man hüpft, man schlägt Gegner weg. Man versucht, durch die Level zu kommen. Und im besten Fall, wenn man, sag ich mal, schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann versucht man auch möglichst schnell durch die Level zu kommen. Und man versucht, alles einzusammeln, was in den Levels ist. Das ist so das typische Crash Bandicoot-Gameplay, würde ich mal sagen. Also nicht einfach nur durchspielen, sondern auch noch möglichst cool. So ein bisschen wie beim Basketball, weil beim Basketball ist ja auch wichtig, dass man nicht nur Körbe macht, sondern man muss die auch möglichst cool machen, das weiß ja jeder. Also richtig. Einfach nur Wurf aus dem Feld reicht nicht. Nee, da muss schon der Slam Dunk mit Triple 360 und Salto vorher.
Das ist richtig. Also man muss halt bei Crash Bandicoot, wie beim Basketball auch, wirklich möglichst geil aussehen, während man dieses Spiel spielt und möglichst viel Skill halt auch haben.
Es ist ein bisschen, mich hat es wirklich erinnert, und das kam ja kurz vorher erst raus, an Tony Hawk.
Ja.
Weil es ist wirklich so dieses arcadige Gameplay, was man so ein bisschen von früher eben kennt, wo du halt tausendmal dieselben Level spielst, aber du versuchst einfach, um noch was rauszukitzeln, versuchst es noch geiler zu machen. Und ich meine, früher war das ja so, da hattest du ja nicht so viel. Früher hatten wir nicht so viel. aber es war ja wirklich so. Also die Spiele waren viel kürzer, du hattest, die Level waren nicht so lang und so. Und da musste man halt gucken, wie man, ja, Zeit rausschlägt aus den Spielen, die man sich dann gekauft hat. Und das waren eben so Sachen. Ich meine, ganz früher gab's noch Highscores, ne? Ich meine, Highscores. Ja, ja. Das war damals Replay-Value, nur dass du gesagt hast, okay, ich will das Level noch mal schaffen, aber jetzt ist mein Highscore noch krasser als deiner. Und das ist so ein bisschen diese Ecke, aus der Crash dann auch rauskommt, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, der Vergleich mit Tony Hawk ist gar nicht so verkehrt, weil das ungefähr zeitlich in die gleiche Kerbe schlägt. Crash Bandicoot gab es ja schon für die allererste PS1, also PlayStation quasi. Da hat der ganze Wahnsinn angefangen und es ist ein Plattformer. Also es ist ganz normal laufen, springen, sterben und dann wieder von vorne. Und ja, mit dem vierten Teil haben sie jetzt quasi so eine kleine Lücke gefüllt, weil ja schon gemunkelt wurde, kommt da jetzt noch mal was? Die drei ersten wurden ja kürzlich erst remastered in der Insane Trilogy und dann haben sie es tatsächlich hinbekommen, einen vierten Teil zu machen. Der ist aber nicht von Naughty Dog. Nee. Crash Bandicoot ist eigentlich von Naughty Dog. Das weiß vielleicht der ein oder andere, der sich damit auseinandersetzt. Aber die Mehrheit dürfte das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, genau. Das war damals von Naughty Dog und war sozusagen so ihr erster großer Durchbruch. Und das neue Ding ist jetzt von Toys for Bob. Die haben damals die Spyro Reignited Trilogy mitentwickelt. Sie haben die Switch-Version von der Insane Trilogy, die du gerade angesprochen hast, entwickelt. Also auch da ein bisschen mitgeholfen. Also haben schon so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Macht ja auch Sinn, dass sie ihnen dann die vierten Teil gegeben haben. Und ey, ich finde, die haben das top gemacht. Also es ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Genauso hätte ich es mir vorgestellt, muss ich sagen.
Und wir müssen dazu sagen, es gibt natürlich auch eine Geschichte, aber die bekommt jetzt ein Autorenpreis garantiert nirgendwo. Also es ist wirklich ganz banal. Die schließt an den dritten Teil, Crash Bandicoot Warped. Und dann geht's halt darum, dass der verrückte Neo Cortex und Nefario Tropi in so einem Gefängnis gefangen sind und dann mit Hilfe der Uka-Uka-Maske, das ist ja der Zwilling von Aku-Aku, das ist unsere gute Maske, quasi aus diesem Gefängnis ausbrechen und da versehentlich so Risse in Raum und Zeit schlagen. Und dann musst du halt versuchen, irgendwie diese Risse wieder zu stopfen. Und dafür gibt es 4 verschiedene Dimensionsmasken, die du in verschiedenen Welten einsammeln musst. Die haben auch alle andere Fähigkeiten. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kern des Ganzen. Wenn du ein Spiel wie Crash Bandicoot im Jahr 2020 rausbringst, dann musst du dir schon ein bisschen mehr einfallen lassen als Kisten kaputt machen und zum richtigen Zeitpunkt hüpfen. Deswegen gibt es hier einige Neuerungen bei diesem Spiel. Und ich hatte aber das Gefühl, ganz zum Einstieg, dass es direkt knackig losgeht, im Gegensatz zu den Teilen davor. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich das damals eigentlich so empfunden habe bei Crash, ob das ich das so als schwer in Erinnerung hatte. Ich meine, es war schwer, jetzt, wenn man vor allem, wenn man es jetzt noch mal spielt, die sind ja jetzt auch nicht so gut gealtert, dann kommt einem das schon ziemlich hakelig, ziemlich schwierig vor. Wie ich das damals empfunden habe, weiß ich gar nicht mehr so genau. Damals hat man ja auch immer viele Spiele einfach so hingenommen, da hast du das gar nicht hinterfragt.
Ja.
Sondern du hast einfach, ja, das wird schon so richtig sein, ne? Deswegen,
genau.
Diese Fragen, also Fragen hat man sich damals gar nicht so gestellt. Heutzutage muss ich sagen, ich fand die Lernkurve eigentlich okay. Also ich fand, es ging, ja klar, es war anspruchsvoll auch schon von Beginn an, was ich aber auch gut finde, weil wenn du jetzt die ganze Zeit am Anfang erstmal nur so dröge vor dich hingehüpft wärst und da irgendwie gar nicht gefordert worden wärst, dann hätten wir jetzt hier so ein zweites Mario Odyssey gehabt.
Mhm.
Und das fand ich halt zum Beispiel bei Mario Odyssey halt überhaupt nicht geil, dass es halt so einfach war. Das fand ich da deutlich besser. Und vor allem, wie gesagt, du kannst ja auch dir den Schwierigkeitsgrad machen, wie du willst. Also wenn du wirklich alle Kristalle haben willst, dann darfst du halt nur dreimal sterben, dann musst du halt wirklich alles einsammeln, dann musst du das versteckte Kristall finden und so weiter und so fort. Also da gibt's wirklich genug Aufgaben, mit denen du seit dem ersten Level oder ab dem ersten Level eigentlich schon direkt den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben kannst. Und wenn du dann noch im Retro-Modus spielst und halt wirklich mit Leben agierst und nicht jetzt wie im modernen Modus mit Checkpoints, dann wird's halt, ja, auch nochmal ungleich schwerer. Also, es gibt super viele Optionen, mit denen du das Ganze irgendwie skalieren kannst. Und deswegen ist, glaube ich, jeder da irgendwie ganz gut aufgehoben.
Das stimmt. Vor allem der moderne Modus ist super nett. Wenn du eine gewisse Anzahl an Tode einsteckst, dann setzt er auch neue Checkpoints und gibt dir auch eine Maske dazu, damit du einmal verwundet werden kannst. Das heißt, wenn man so seine Tode sammelt, weiß ich nicht, ab wann das losgeht, vielleicht 15 oder so, dann macht es dir das Spiel dann noch mal einfacher. Und das, ja, ist, glaube ich, so das, was man reingebaut hat, um auch wirklich Frust bei den Leuten, die es zum allerersten Mal zum Beispiel spielen, auch zu vermeiden. Ja, aber das ist ja nicht alles. Wir haben, wie gesagt, schon 4 neue Gameplay-Elemente, die das Ganze so ein bisschen aufmotzen wollen. Und die werden in Form von 4 Masken dargestellt. Da gibt es, was haben wir denn da? Wir haben eine, die
die Zeit verlangsamt.
Genau, sozusagen. Die Zeit verlangsamt haben wir einmal. Dann haben wir eine, die zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her springt. Also da sind dann so Kisten und auch Wegteile und Brücken sind dann so ausgegraut.
Kannst du so erscheinen und dann, lassen und dann draufbringen.
Ja, genau.
Und dann musst du meistens immer so zwischen 2 Ebenen hin und her switchen, dass du dann, also nehmen wir mal an, du stehst auf einer Brücke und neben dir ist eine Kiste. Dann musst du springen, dann im Sprung schnell die Phase wechseln, damit die Kiste erscheint, auf der Kiste landen. Wieder springen, dann im Sprung wieder drücken, damit die Brücke, von der du losgesprungen bist, wieder erscheint, so dieser Style. Das ist,
genau.
Das fand ich tatsächlich am Anfang so, oh, okay, muss erstmal krass umdenken.
Ja, oder? Das kommt nämlich schon direkt so in den fast allerersten Leveln wird diese erste Fähigkeit vorgestellt. Ey, und das war absurd schwer. Also da bin ich wirklich sehr oft gestorben, weil sich da erstmal dran gewöhnen. Du hast ja eigentlich schon Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen, mit dem normalen Gameplay. Also da sind ja so viele Gegner und Fallen und du musst ja genau alles timen und gucken, wo du hinspringst. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Und dann hast du noch diese Mechanik direkt am Anfang drin. Deswegen kam es mir auch so vor, als wäre es ein bisschen schwieriger zum Einstieg als die anderen Spiele, weil du direkt halt diese neue Mechanik schon vor den Latz geknallt bekommst.
Ich finde aber, glaube ich, trotzdem die Maske irgendwie am coolsten von allen. Weil weil du manchmal kommst du halt einfach in so einen richtig geilen Flow rein, da fühlt man sich manchmal wirklich richtig cool, wenn du halt einfach wirklich Sprung, Switch, wieder zurück, Sprung, so, weißt du, wenn du das so richtig geil ausführst alles und dann am Ende irgendwie am Levelende ankommst, dann hat man halt so ein richtiges Glücksgefühl irgendwie, ich weiß nicht, da kommt man sich schon ziemlich cool bei vor. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht um Coolheit bei Crash, ne?
Das stimmt. Ja, es fühlt sich an wie eine Combo bei Tony Hawk stehen. Also, ja, weißt du, so eine richtig,
ja,
geile.
Genau, genau. Ja. Eine richtige Combo, ja.
Ja, das stimmt allerdings. Ich fand trotzdem, ich fand die nicht ganz so gut. Ich glaube, am liebsten mochte ich die, diese Mana-Maske, wo du die ganze Zeit so durchwirbeln kannst und damit
echt?
So.
Ist ja
richtig,
geil, die fand ich genau am wenigsten gefallen.
Echt? Ja. Ich fand die mega gut.
Ich fand, die war so Spaß sluggy, gemacht. So, die hat immer so. Also ja, klar, das gehört natürlich dazu, dass du halt ein bisschen wie auf Eis, so du kannst eigentlich nicht stehen bleiben, du rotierst immer irgendwo hin und musst halt gucken, dass du nicht runterfällst. Aber es ist halt einfach so die schwammigste Steuerung ever.
Das stimmt, die ist so ein bisschen wie auf Eis rutschen und oder wie so ein Brummkreisel vielleicht, ja, auch. Also du kannst nicht immer dein Gleichgewicht halten, du kannst nur zweimal springen. Also wenn du einmal gesprungen bist, hast du noch mal den Doppelsprung und dann fällst du einfach gnadenlos in den Tod, wenn du Pech hast. Aber ich fand die irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand die ganz angenehm, weil die ja auch in den späteren Leveln immer mal gemischt werden. Also es gibt Level, da hat man zwei verschiedene Masken dann später, die man anwenden kann, streckenweise. Und ich fand es irgendwie cool, wie die eingebaut haben. Und deswegen war das so mit die beste. Und dann zum Schluss gibt es noch einmal eine Gravitationsmaske. Da kann man dann, wenn man umschaltet, an der Decke laufen.
Ja, die ist auch cool. Und ich muss auch sagen, die Zeitlupenmaske, die ist manchmal einfach, also die ist optisch wirklich geil gemacht und da sieht man vor allem auch, ich finde halt die Animationen von dem Spiel sind halt auch richtig nice. Die sind echt witzig teilweise und wenn du diese Zeitlupenmaske anmachst, zum Beispiel bei den Haien, die kommen so von unten raus. Und dann machst du die so in Zeitlupe und die machen ihr Maul so geil auf und die Zunge hängt so halb raus und so, das sieht so derbe witzig aus. Das ist einfach wirklich geil gemacht.
Ja, also ich meine, ich liebe ja Crash Bandicoot schon allein deswegen, weil er immer so dämlich guckt. Also der ist ja schon so ein bisschen dullig.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
Und diese geilen, ja, das ist aber, das findest du halt überall im Spiel, auch bei den Gegnern, diese geilen Gesichtsausdrücke und die Animationen und wie er dann immer, wenn er zum Beispiel auf das Reittier springt, wie er dann die Augenbrauen immer so hochzieht vorher und so, das ist.
Ja, es hat schon so leichte Pixar-Vibes, so ein bisschen. Ja? Also jetzt nicht ganz so krass, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also gerade die Mimik von den Figuren, die hat wirklich so eine richtig geile Gag-Ebene.
Ja, voll. Es gibt da so einen Abschnitt, da fühlt man sich so ein bisschen wie in New Orleans. Weiß ich nicht, so eine Mardi Gras Party und da gibt es so komische Blöcke, auf die man springen kann.
Ja, die sind Hammer, ja.
Die sehen original aus wie aus einem Pixar-Film, aus Inside Out oder so.
Ja, vor allem, wenn also, man auf sie drauf springt, dann sind die so voll sauer und so, oh, ja. Jetzt muss ich hier den Typen tragen, so nach dem Das ist so geil. Ich habe auch am Anfang gedacht, irgendwie, da passiert noch irgendwas. Also aber die sind einfach nur sauer, dass du auf sie drauf springst.
Ich find's so gut. Die haben so viele, das haben die wirklich echt sehr, sehr gut gemacht. Allein das Level-Design und das Charakter-Design von den ganzen Gegnern und so weiter, dass da so viel Details drin sind, so viel Liebe.
Auch die Attacken.
Super
also,
geil.
Oder im Piraten-Level zum Beispiel, da hast du dann irgendwie so Gitter. Also, weißt du, in jedem anderen Spiel würden da halt so einfach irgendwelche Stacheln rauskommen. Und aus diesen Gittern kommen halt einfach so sau viele Hände mit so Messern und Gabeln und allem möglichen Scheiß irgendwie, kommen so hoch, so, als ob da drunter halt so eine Crew wartet, die alle durch diese Löcher pieken und dich irgendwie erstechen wollen. Oder halt so ein komischer Tentakel-Piraten-Captain, der halt so in jedem Oktopusarm so ein Schwert hat und einfach so ein Schwert-Tornado dann irgendwie macht. Es ist wirklich einfach nice. Wirklich, da hat sich bei jedem Gegner wurde sich da irgendwas gedacht und ja, ist einfach wirklich nett anzuschauen.
Ja, sehr viel Mühe gegeben, das haben sie sehr schön gemacht. Und um das Ganze dann noch mehr aufzuwürzen, also wir haben diese neuen Gameplay-Elemente, wir haben diese ganz verschiedenen Level, die auch jeder auf jeder Dimensionsinsel, durch die man ja quasi hin und her springt, gibt's ja auch quasi einen anderen Style. Also es gibt eine Eiswelt, solche Sachen zum Beispiel, dann habe ich eben schon mal gesagt, es gibt so eine Welt, wo es so ein bisschen
also karnevalmäßig.
Ja, genau, karnevalmäßig, Mardi Gras-mäßig abgeht und so. Also da sind auch sehr, sehr schöne Themen dabei. Haben sie sich wirklich sehr viel ausgedacht und sehr viel Mühe gegeben. Aber dann haben sie gesagt, okay, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Abwechslung und haben uns so kleine Gastcharaktere noch mit an die Hand gegeben. Das ist einmal diese Tawana oder wie die heißt. Das ist irgendwie.
Ja, Torna, glaube ich, ja.
Torna, genau. Das ist auch so eine Beuteldachs-Lady aus einer anderen Dimension aber. Und die ist ab und zu spielbar und kann dann irgendwie mit einem Enterhaken, das ist super praktisch. Ich fand, die spielt sich am besten. Mit dem Enterhaken irgendwie Gegner platt machen, aber auch vom einem Ort zum anderen sich grappeln. Die gibt es, dann haben wir noch Dingodile, der war ja früher mal ein Gegner. Das ist so ein, ja, ist das ein Krokodil? Ich glaub, wahrscheinlich, ne?
Ja, oder ein.
Ein Dingo. Was ist ein Dingo eigentlich?
Er sieht aber nicht aus wie ein Dingo irgendwie so richtig.
Nee. Deswegen.
Ich google jetzt mal kurz hier Dingo. Er ist ein sehr fetter Dingo, muss man, also wenn dann überhaupt.
Aber ich er hat auf jeden Fall eine Schwäche für Essen.
Also so ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein Krokodil. Das ist doch kein.
Ja.
Jawohl, doch. Es soll vielleicht einer sein. Naja, so eine Mischung aus Dingo und Krokodil.
Genau, und der hat immer so eine Knarre in der Hand.
Ach so, deswegen heißt der auch Dingodile.
Weil das ein Krokodil und Dingo ist. Verstehst du?
Lol. Okay, das fällt mir jetzt erst auf, wie dumm. Scheiße. Ja, okay.
Ah, wieder was gelernt.
Ja, wieder was gelernt.
Genau, der hat so seine Flinte dabei und mit der kann man Sachen einsaugen und auch eine ganze Weile über den Abgrund schweben, wenn die Abstände mal zu groß sind. Und am Ende gibt es noch den Neokortex, der eigentlich ja unser Feind war. Der hat so eine, weiß ich nicht, was für eine Gun das ist. Der kann auf jeden Fall damit Feinde in Blöcke verwandeln.
Zwei verschiedene Arten von Blöcken sogar.
Stimmt, einmal so einen ganz normalen Steinblock und dann nochmal so ein Jelly-Blob.
Ja.
Der dich so ein bisschen durch die Gegend katapultiert. Zum Springen ist der eigentlich gut geeignet.
Ja, so ein Dash hat er auch noch.
Stimmt, ein Dash hat er noch.
Ja.
Also die spielen sich auch alle komplett unterschiedlich. Und das ist, finde ich, total gut, weil das wirklich was für die Abwechslung bringt. Ich meine, wir haben ja eigentlich Crash und Coco. Da kann man sich ja entscheiden, welche man spielen will. Die haben aber das komplett gleiche Moveset. Also es macht überhaupt nichts aus, wen von beiden man wählt. Und deswegen, dass man ab und zu mal diese Gastcharaktere spielen kann, ist zwar eine Umgewöhnung, finde ich, aber es ist schon irgendwie sinnvoll.
Ist halt manchmal ein bisschen verwirrend so, weil du hast halt natürlich diese Masken, wo du dich eh schon mal umgewöhnen musst. Und dann hast du auch noch die anderen Charaktere, wo du dich noch mal doppelt umgewöhnen musst. Also das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Aber so im Endeffekt hätte ich mir fast gewünscht, dass man die anderen Charaktere noch ein bisschen öfter spielt.
Ja.
Weil du hast dann halt diese Zeitleisten-Level, wo du sozusagen ein Level, was du schon mal gespielt hast, dann noch mal spielst mit dem anderen Charakter und dann halt so ein bisschen einen anderen Weg gehst. Aber die kommen halt gar nicht so oft. Und damit, sind die halt ein bisschen verschenkt. Ja, ich hoffe, dass da vielleicht noch DLC-mäßig irgendwie was nachkommt oder so, wo man dann noch ein bisschen mehr von den Charakteren hat. Weil die eigentlich schon echt cool sind.
Ja, absolut. Ich habe die auch super gern gespielt. Und ich fand's auch leider ein bisschen doof, dass die haben ja schon ihren eigenen Part gehabt, aber so Mitte des Level ist man dann übergesprungen zu Crash wieder, weil so quasi in der Geschichte erklärt wurde, warum in Crashs Level, in dem er sich gerade befindet, gerade was explodiert oder gerade was zerstört wurde oder so. Und dann hat das irgendwie für uns keinen Sinn ergeben, weil wir ja quasi unsere Story gespielt haben. Und diese Zeitleisten-Dinger erklären dann quasi, was da eigentlich passiert ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie eigene Level bekommen. Also wo du wirklich gar
nicht. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ne,
also, weil
oder?
diese ganze, ich meine, wen interessiert das? Warum irgendwie so ein Tor aufgesprengt wurde, wo Crash dann durchkam?
Ja.
Und das so erzählerisch miteinander zu verbinden? Also, ich glaube, weiß nicht, da kannst du, also, das kann man sich, glaube ich, schenken. Gib denen lieber ein eigenes Level. Und vor allem, was dann halt auch noch, was du schon meintest, also, du musst dann sozusagen in diesen Levels mit denen noch immer mal noch mal das Ende von dem Level spielen, was du schon kennst.
Ja, genau.
Was dann halt auch so ist, ja, okay, warum muss ich diesen Part jetzt noch mal machen? Dann kann doch das Level hier auch einfach vorbei sein, so nach dem Motto.
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, das haben die irgendwie nicht so gut hingekriegt. Und da hätte ich mir wirklich selbstständige Level für diese Gastcharaktere gewünscht. Vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an der Stelle.
Es gibt ja auch noch andere Level, ne? Es gibt ja auch noch die Flashback-Level. Also, du kannst dann in den, jetzt muss ich noch mal überlegen, du musst mit dem ersten Leben die finden, oder wie war das? Weil du kannst so kleine Tapes finden in den Levels, aber sie sind manchmal ausgegraut, ich glaube, wenn man zu oft gestorben ist.
Ja.
Genau. Und wenn du die dann hast, dann hast du sozusagen pro Welt ein Flashback-Level, was du dann, die dann jetzt mal wieder storytechnisch gesehen, was eigentlich wahrscheinlich wieder keinen interessiert, aber egal, es spielt vor dem ersten Crash, als Neokortex mit Crash und Coco noch irgendwelche Experimente macht. Und das sind dann so 2D-Sidescroller-Level. Wo du meistens einfach über haufenweise Kisten springst. Und ja, so ein bisschen mit VHS-Look. Und auch ordentlich schwer. Also die sind auf jeden Fall dann noch mal eine Ecke härter als die normalen Level.
Ja, die sind nichts für schwache Nerven. Also ich habe auch wenig von denen eingesammelt und ich habe noch weniger von denen ausprobiert, weil ich genau weiß, also die sind erstens komplett 2D und zweitens haben die halt durch diesen VHS-Look haben die halt diesen Krissel-Effekt drauf. Und dann sind die halt unfassbar schwer. Also ein falscher Move und du kannst das Ding von vorne anfangen. Und deswegen,
die haben halt meistens gar keinen Boden. Also du springst eigentlich komplett die ganze Zeit durch das Level von Kiste zu Kiste, die danach auch weg ist. Und ja, wenn du einmal falsch drückst, kannst du eigentlich vergessen. Ja, das ist schon hart, aber naja. Ich fand's trotzdem eigentlich ziemlich cool. Also irgendwie, das ist ja so ein bisschen. Du bist zwar frustriert und hast eigentlich keinen Bock, aber du machst es trotzdem nochmal, weil du irgendwie sagst, nee, ich will jetzt alle Kisten zerstört haben, ich will jetzt Platin haben, so. Das ist halt so ein bisschen, das ist genauso dieses Ding irgendwie. Es fuckt dich zwar ab, aber du hast trotzdem Bock drauf.
Ja, bei den Tape-Leveln hatte ich diesen Anspruch nicht. Das kam dann so nach einer Zeit, also am Anfang, als ich das Spiel angefangen habe und direkt dann mit diesen neuen Mechaniken konfrontiert wurde, da war ich erstmal schon so ein bisschen demotiviert, weil ich dachte, oh Gott, das wird jetzt das ganze Spiel so gehen. Und dann gibt es in der Mitte so eine Phase, da war alles auf einmal richtig easy, fand ich, wo man sich so richtig eingewöhnt hat und dann ist man da so durchgelaufen und fühlt sich richtig gut, richtig
cool.
Hast
du immer alle Kristalle geholt in den Levels?
Nee, nicht immer.
Okay.
Nee, dafür habe ich auch keine Geduld. Hör auf.
Ja, ey, das ist manchmal auch echt krass, ne? Weil, keine Ahnung, also es gibt halt dann Levels, da sind, was weiß ich, 170 Wumperfrüchte oder so zu holen, ne? Und die musst du ja alle holen, sonst kriegst du den einen Kristall nicht.
Genau.
Und dann machst du das Level und brichst dir übelst einen ab, dass du da wirklich die ganzen Dinger findest und merkst halt vorm Ziel, das ging mir wirklich einige Male so, okay, dir fehlt eine Frucht.
Ja.
Von 170, so. Und dann denkst du dir halt so, ey, okay. Tschüss, Leute, ey, keinen Bock jetzt mehr.
Ja.
Wo soll diese eine scheiß Frucht denn sein?
Das hatte ich auch so oft bei Kisten, wo ich so eine Kiste irgendwie nicht, weiß ich nicht, eine TNT-Kiste nicht gedrückt habe oder eine Kiste, die so ganz weit draußen war, nicht gefunden habe, weil auch super viele Sachen einfach hart versteckt sind mittlerweile in den Leveln. Ganz fies gemacht. Und da dachte ich auch so, nee, ich mach das jetzt nicht nochmal. So ein Quatsch.
Ja. Also echt, zum Beispiel durch das Level mit nur 3 Leben verlieren kommen. Ich finde, das ist immer eine coole Aufgabe, die man immer dann nochmal macht, weil man sich so denkt, okay, jetzt weiß ich, kenne ich das Level ein bisschen, jetzt versuche ich es nochmal. Aber diese Früchte sammeln, ja, weiß nicht, das ist dann schon heftig.
Und der einzige Anreiz, das zu tun, ist ja eigentlich auch nur, dass du dadurch neue Kostüme für die Charaktere freischalten kannst. Also das ist so die Belohnung, wenn du so und so viel Kristalle pro Level gesammelt hast, schaltest du ein neues Kostüm frei. Und ich brauche die jetzt nicht. Vielleicht jemand, der darauf Wert legt, der wird sich dann diese Aufgabe stellen und sagen, ich will das jetzt unbedingt haben, ich mach das jetzt. Aber für mich ist das auch eher so, ja, okay.
Ja, ich denke mal auch, also weiß nicht, wichtiger ist da, finde ich, immer noch der eigene Anspruch. Also ist schon nett, dass man die Kostüme dafür kriegt, aber im Endeffekt willst du es dir ja einfach selber beweisen, deswegen machst du das eigentlich, ne? Also für so ein Kostüm, dafür würde ich es jetzt auch nicht machen.
Genau. So, und dann haben die sich aber gesagt, das ganze Zeug haben die in dieses Spiel gepackt. Und dann haben die aber gesagt, ja, eigentlich reicht das immer noch nicht. wir können das jetzt so nicht machen. Wir bauen jetzt noch was ein. Und das sind, ich glaube, die werden so, zur Hälfte des Spiels werden invertierte Level freigeschaltet. Und das bedeutet einfach nur, dass man die Level, die man schon mal gespielt hat, jetzt in einem anderen Stil spielen kann. Also entweder man hat die in Schwarz-Weiß und muss sie quasi mit Farbe füllen, so ein bisschen wie bei The Blob damals, wer sich noch erinnert. Super cool. Und es ist natürlich auch alles spiegelverkehrt dann. Also es ist ein bisschen verwirrend, aber man spielt halt das Level nochmal in einem anderen Stil. Oder was ich auch gesehen habe, man hat so eine Art Echo oder so ein Sonar-Gedöns wie bei Delfinen. Also wenn man sich dreht und oder irgendwie sich bewegt oder springt, dann kann man weiter sehen. Das ist wie so ein, das sieht aus wie so ein Fotonegativ, das ganze Level. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger, weil man nicht immer alles sehen kann und ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht jetzt irgendwie wahllos in irgendeine Kiste reinrutscht, weil man auch nicht unbedingt immer sofort erkennt, ist das jetzt eine Nitro- oder eine TNT-Kiste. Aber das sind auch so kleine Spielereien, die ich eigentlich ganz nett fand für Leute, die das unbedingt wieder spielen wollen. Und in diesem Modus gibt es dann noch mal zusätzliche Kristalle. Das heißt, wenn man es nicht schafft, beim ersten Mal alle Kristalle zu holen und aber unbedingt dieses Kostüm haben will, was da freigeschaltet wird, dann kann man das einfach noch mal in diesem invertierten Modus machen und kriegt dann noch mal Kristalle dazu. Und vielleicht,
ach, die zählen dazu, ja? Zu den.
Ja.
Ah, ja, ja. Okay, das wusste ich gar nicht.
Doch, doch. Das habe ich auch schon festgestellt. Da habe ich jetzt nämlich dann einige Kostüme dann noch eingesammelt durch diesen
Umstand. Ah, nice. Okay, das ist eigentlich echt ganz cool.
Ja.
Ja, weil ich habe die ein bisschen außen vor gelassen, die Inverted Level. Ich habe ein paar davon jetzt gespielt fürs Review. Hm. Aber ja, da fehlte mir jetzt irgendwie so ein bisschen die Motivation, jetzt die ganzen Level nochmal in rückwärts zu spielen. Und ich fand jetzt die Effekte, die da drauf waren, schon ganz nett. Aber die haben es jetzt für mich auch nicht irgendwie zu einem komplett anderen Level gemacht. Also gerade, nee, gerade wenn man zum Beispiel dieses Neon, diesen Neon-Effekt da irgendwie hat, ich meine, ja, nice, dann sehen halt die Gegner ein bisschen, also das Level sehen ein bisschen anders aus, aber ich mag diesen Look auch nicht so und naja, gameplay-technisch ändert sich da jetzt nicht so viel.
Das stimmt.
Ja.
Also es ist halt eine nette Spielerei.
Ja, auf jeden Fall.
Und du kannst halt ein paar Kristalle noch zusätzlich dazu gewinnen, aber mehr ist es halt auch nicht. So, das, ja, muss man halt ganz klar sagen. So. Wir haben noch gar nicht über die Grafik an sich gesprochen, sag mal.
Naja, so ein bisschen haben wir es ja schon gesagt, ne? Also die Animationen, finde ich, sind echt das Highlight der Grafik. Ich finde, sonst ist die halt so eine, ja, so eine Comic-Grafik, die natürlich immer viel verzeiht. Also das, da sind halt immer andere Maßstäbe, die man da ansetzt. Wenn man jetzt mal hinguckt, ist das natürlich relativ detailarm, auch, ja, ein bisschen verwaschen alles und so. Aber ich finde, das ist eigentlich egal, weil erstens ist das Design halt geil. Also die ganzen Welten sind mega cool designt. Da wurde sich richtig viel Mühe gegeben. Wie gesagt, Gegner haben wir ja auch schon angesprochen, dass da einfach sau viele coole Ideen drin sind. Und wie gesagt, also die Animationen, die sind halt super flüssig und auch einfach super witzig auch. Und ja, das macht's für mich halt aus. Also technisch gesehen jetzt grafisch nicht das Oberhighlight, aber designtechnisch ist es schon wieder, finde ich, echt, echt gut gelungen.
Und ich meine, so rein optisch unterscheidet es ja kaum von der Insane Trilogy, oder? Also das ist, dürfte ja eigentlich die gleiche Engine und alles sein.
Ja, davon gehe ich mal aus, ja.
Ja, also da kann man sich schon etwa in etwa vorstellen, wie das Ganze aussieht, wenn man die Insane Trilogy gespielt hat. Eigentlich exakt so.
Ja.
Punkt. So, jetzt muss ich aber noch mal fragen. Wir haben jetzt hier alles so ein bisschen durchbesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so ein absoluter Dealbreaker oder das ist mir nicht gut genug umgesetzt? Also wir haben ja schon erwähnt, dass die Gastcharaktere vielleicht ja mehr Platz im Spiel hätten finden sollen. Gibt es noch irgendwas?
Nö, also für einen Dealbreaker ist für mich da eigentlich wirklich überhaupt nichts. Also man muss natürlich Bock haben auf dieses Gameplay, ne? Also das ist halt einfach nicht für jeden was. Und so ein bisschen dieses Retro-Gefühl spielt da schon mit rein. Wobei ich finde, dass heutzutage, dadurch, dass es ja nicht mehr so viele Plattformer gibt, hat das schon fast wieder ein bisschen was, auch wieder ein bisschen was Neues so. Also, das ist einfach was man nicht jeden Tag spielt, sag ich mal so.
Ja,
voll. Und ich glaube auch, dass Tony Hawk auch so ein Spiel war, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es auch jetzt viele neue Spieler gefunden hat. Weil die sich das einfach anschauen und das halt dadurch, dass es so alt ist, halt so anders ist als alles, was gerade so auf dem Markt ist. Deswegen finde ich auch, wenn man das nicht kennt, kann man da ruhig mal reinspielen und gucken halt, ob man auf sowas Bock hat.
Mhm.
Und ansonsten finde ich das, also ein Dealbreaking ist da wirklich nichts. Ich finde, das ist wirklich gut gelungen. Hat Hand und Fuß, ist wirklich, hat auch wirklich viel Wiederspielwert. Also du hast sau viele Level mit den ganzen Inverted-Sachen noch und so und dann eben noch diesen ganzen Kristallen pro Level und noch den Multiplayer-Modus, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen.
Oh, ja, das liegt daran, dass ich den gar nicht ausprobiert habe. Du aber wahrscheinlich schon für dein Review, oder?
Ja, wir haben uns auch mal abends getroffen und haben den mal ein bisschen gezockt, Felix und ich. Und der ist auch lustig, also der ist super simpel gehalten. Du hast im Prinzip ja die Möglichkeit, also auf Zeit die Level zu machen, also ne, da, du spielst sozusagen ein Level los und musst dann zum nächsten Checkpoint kommen, und wenn du den Checkpoint erreicht hast, dann wird halt deine Zeit genommen und dann ist der andere dran und muss halt versuchen, den Checkpoint schneller zu schaffen, und dann kriegst du für jeden Checkpoint sozusagen einen Punkt, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und der zweite Modus ist, dass du das Level auch sozusagen durchspielst bis zum nächsten Checkpoint. Oder beziehungsweise, nee, du spielst nicht bis zum nächsten Checkpoint, sondern du spielst einfach so lange, bis du stirbst, glaube ich. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Naja, der Clou ist auf jeden Fall, dass du Kisten kaputt machen musst. Und wenn du schnell Kisten hintereinander kaputt machst, dann werden die immer mehr wert. Also die haben sozusagen wie so einen Combo-Multiplier.
Okay.
Also Kiste ist irgendwie 1 wert, dann, wenn du schnell genug bist, die nächste Kiste 2 wert, dann 4, 8, 16 und so weiter.
Okay.
Das heißt, du musst möglichst schnell möglichst viele Kisten zerstören und dabei im besten Fall nicht sterben. Und das machst du dann auch abwechselnd nacheinander und dann halt, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ist halt super simpel, aber macht halt wirklich Bock.
Ich hatte mir nämlich vorgestellt, dass man dann quasi die Level ganz normal nur halt zu zweit spielt. Wo nee, ich mir denke, nee. So, wie wollen sie das denn machen? Aber wenn das natürlich so ist, und man kann das ja wohl auch mit bis zu 4 Leuten spielen, das heißt, du kannst dich ja dann quasi mit 4 Leuten messen, was die Punktzahl angeht, das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen so ein kleines Partyspiel dann quasi.
Genau, du spielst halt immer, dann gibst du den Controller weiter, du kannst auch mal ganz nice, ich meine, du kannst mit 4 Leuten spielen mit nur einem Controller, ne?
Also, ja.
Gut, klar, die können nicht gleichzeitig spielen, und man denkt sich halt so, naja, du könntest das Spiel auch dasselbe auch einfach so spielen und danach den anderen spielen lassen. Ja. Aber sie haben sich schon so ein bisschen was überlegt, dass das halt in Checkpoints aufgeteilt ist und so, ne, oder halt diese Sache mit diesen Kisten und den Punkten. Und das kannst du locker spielen, wenn du abends ein paar Leute da hast, dann kannst du das ganz easy mal zocken, und das macht halt wirklich Bock auch. Also ist auch wirklich keine schlechte Sache.
Das klingt gut. Ja, ich konnte das jetzt in der Zeit, wo ich das hier habe, leider nicht ausprobieren. Weil ich arbeite ja von zu Hause und hier ist sonst keiner, außer meine Wenigkeit.
Ja. Traurig.
Traurig, oder? Ja. Ey, wir haben auch eine Pandemie. Niemand geht irgendwo hin. Schade. Ist nämlich nur lokaler Multiplayer. Also nichts mit online. Ich konnte niemanden fragen und sagen, ey, lass mal kurz eine Runde Crash online spielen. Geht nicht. Leider nicht. So.
Aber du kannst ja Time Trial spielen. Kannst du gegen dich selber zocken.
Stimmt, dann hat man nämlich auch so einen Ghost, der quasi dann vor dir wegrennt.
Also es wurde an alles gedacht. Den du niemanden hast zum Zocken, kannst dagegen dich selber spielen.
Ja. Einsame Leute, Leute mit Familie, Speedrun-Fans. Also hier wird jeder bedient bei diesem Spiel. Jetzt muss ich auch noch mal ich habe nämlich was ganz kleines Negatives. Und zwar gibt es ja standardgemäß nach jedem, ja nicht nach jeder Insel, aber nach jedem Abschnitt quasi ein Bossfight. Und die fand ich jetzt. Also die waren schon kreativ, aber ich fand die jetzt ein bisschen mau, muss ich sagen.
Ja, also vor allem, ja, da gibt's auf jeden Fall welche, die sind sehr lame. Also zum Beispiel dieser komische Fisch mit Tentakelfisch.
Ey, hieß der nicht sogar Luise?
Ja.
Oder so?
Hatte der einen Namen?
Ich glaube, der hieß Luise.
Ja, das war halt zum Beispiel super langweilig. Also auch dauert einfach viel zu lang so. Ja, das stimmt. Das kann man tatsächlich bemängeln, ja.
Ja, die Bosskämpfe sind wirklich nicht vom Feinsten. Ein, zwei sind dabei, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber die meisten, gerade auch der Endboss-Fight, da habe ich auch gedacht, was ist das denn?
Ich glaube, mit am besten fand ich fast noch den ersten.
Ja, ne? Der erste war super. Den fand ich auch gut.
Weil da hast du schon das Gefühl, das ist so ein bisschen Bullet-Hell-mäßig, dass du so denkst, so, wow, okay, alles klar, krass, wie ist alles voll mit Projektilen, so, wo soll ich hier eigentlich noch hin?
Ja.
Das fand ich eigentlich fast noch am eindrucksvollsten, glaube ich.
Da hatte man auch das Gefühl, das ist so eine Ansage jetzt. Okay, so werden hier die Bossfights aussehen. Alter Schwede, was soll ich tun?
Mhm.
Aber dann, die weiteren Bossfights waren dann eher so eine leichtere Version. Also es waren eigentlich, haben sich angefühlt wie Downgrades, und ich fand den finalen Bossfight einfach nur super anstrengend. Also das war schon ein bisschen. Es war halt super weird, finde ich. Der war so in verschiedene Teile eingeteilt und jede Strecke für sich war eigentlich okay, aber das dann alles hintereinander zu machen und stirbst 1000 Mal, ja, da war ich schon so ein bisschen ungehalten, sagen wir mal.
Ja, nee, es ist auch der Endboss, ne?
Ja, gut. Ja, schwer ist ja in Ordnung, aber also das war schon so ein bisschen
frustrierend.
Weiß ich nicht. Ja, frustrierend, genau. Ja. Das war nämlich wirklich frustrierend. Jetzt haben wir dieses ganze Spiel unter die Lupe genommen. Im Gegensatz zu der Insane Trilogy ist Crash 4 ein Vollpreistitel. Jetzt die Frage zu allerletzt, ist das Ding einen Vollpreis wert oder sollte man vielleicht warten, bis es irgendwo im Angebot ist?
Also ich sag mal so, ich warte sowieso eigentlich immer, bis irgendwas im Angebot ist, bevor ich es mir kaufe. Aber Ja, also wenn du Bock auf Plattformer hast, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist das Ding sein Geld wert. Weil es halt wirklich, weil du wirklich lange spielen kannst so damit.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du wirklich Lust hast, irgendwie, wenn du den Anspruch hast, dann wirklich da auch alles zu entdecken. Und da, wie gesagt, da geht's ja bei Crash auch so ein bisschen drum. Dann sitzt du da wirklich, da wirst du ordentlich Zeit mit verbringen mit dem Game. Und ja, ich finde, damit ist es das halt auch wert.
Ja, also du kannst wirklich enorm viele Spielstunden reinstecken, wenn du möchtest. Das wird dann vielleicht ein bisschen repetitiv. Aber wenn man sowieso Crash Bandicoot-Fan ist und die ersten Teile gespielt hat und lange darauf gewartet hat, dass endlich ein vierter Teil kommt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, kann man auch sofort zuschlagen, weil das Ding einfach echt sehr gut gelungen ist, obwohl es halt nicht von Naughty Dog ist, sondern sich da jetzt andere Entwickler dran getraut haben. Die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und von daher, ich bin auch so jemand, der eigentlich immer auf Angebote wartet. Deswegen, die Sparfüchse können sich entspannt zurücklehnen, aber die richtigen Hardcore-Fans, die können auf jeden Fall sofort zuschlagen.
Ja, also ich kann es auch nur noch mal betonen, ich war wirklich freudig überrascht von dem Spiel. Und auch der Multiplayer-Modus, ja, sollte man nicht vergessen. Wenn ihr mal irgendwie eine Party habt oder mal ein paar Leute da habt und mit Masken auf 1,50 Meter auseinandersitzt, dann könnt ihr das mal reinmachen. Das könnte lustig werden.
Gutes Schlusswort. Das war unser kleiner Podcast zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Lieber Tim, vielen Dank, dass du heute Time hattest für mich.
Ja, ey, vielen Dank. Dann können die Leute ja jetzt vielleicht mal, ich muss jetzt noch ein bisschen Werbung machen, ey.
Ja, komm hier, mach ein bisschen Werbung.
Wir sind jetzt neu, fresh im Podcast-Game. Dann können die Leute doch, wenn sie nicht nur Bock auf Videogames haben, sondern auch noch auf Trash-TV, auf das Sommerhaus der Stars oder auf Bachelorette, dann sollen sie doch mal bei unserem Podcast Erdbeerkäse vorbeischauen. Das wäre auch ganz nett.
Das klingt sehr großartig. Ich habe auch schon gesehen, ihr hattet bereits prominente Gäste zu Gast.
Ja, die geben sich bei uns die Klinke in die Hand.
Das freut mich sehr für euch. Ja. Ihr habt aber auch echt eine Marktlücke damit gefunden.
Ja, ich frag mich, naja, es hat wahrscheinlich gute Gründe, warum es vorher keiner gemacht hat. Es ist auch, es fährt ein bisschen am Nervenkostüm, muss man schon sagen. Also ich bin schon in den paar Wochen jetzt mindestens 10 Jahre gealtert.
Ja, vor allem verliert man auch Gehirnzellen, habe ich das Gefühl, wenn man sich den ganzen Scheiß reinzieht, ey.
Auf jeden Fall. Zum Glück hatte ich vorher sehr, sehr viele.
Ja, das weiß ich natürlich. Ja. Ganz klar. So, wenn ihr keinen Bock habt auf Trash-TV, dann bleibt doch bei uns und am besten noch als Supporter. Ihr könnt das tun auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr ab jetzt auch in Euro bezahlen. Das heißt, es gibt kein komisches Umrechnen mehr. Es gibt keine Zusatzgebühren. 5 Euro sind 5 Euro und das ist auch gut so. Die Leute, die weiterhin zu Steady möchten, da sind wir auch am Start. steadyhq.com/insertmoin, so war die Adresse. So, super schön. Das super. War ein toller Podcast. Komm gerne wieder, Tim.
Yes, gerne.
Dann gucken wir mal, was für ein verrücktes Spiel wir uns als nächstes aussuchen. Und an alle anderen da draußen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann.
Wiedersehen.